Bekenne dich zu Jesus ist heute unser Thema im Hauskreis. Weil Christ zu sein bedeutet ja, dass man sich zum Glauben an Jesus Christus bekennt als Erlöser, Retter, als Sohn Gottes oder Lamm Gottes, dass man sich bekennt zu seiner Kreuzigung und Auferstehung, dass man das nicht leugnet, dass man da nicht irgendwie, naja, so wie die Welt, so genau weiß man es nicht, ob es denn überhaupt gegeben hat. Für uns als Christen ist es sonnenklar, dass das die Wahrheit ist und dazu soll man sich auch bekennen. Nicht dazu verstecken, sondern dazu bekennen. Denn dieses Glaubensbekenntnis an Jesus, und es ist ein Glaubensbekenntnis, nicht ein Wissensbekenntnis, sondern ein Glaubensbekenntnis. Nur für uns ist der Glaube zu einem Wissen geworden, weil er sich so stark entwickeln konnte. Und das macht einen Menschen zu einem Christen. Also nicht die Babytaufe und die Mitgliedschaft in irgendeiner christlichen Organisation macht einen Menschen zu einem Christen, sondern das Bekenntnis zu Jesus, das Glaubensbekenntnis macht einen Menschen zu einem Christen und er bekommt dadurch das ewige Leben geschenkt und das Erbteil Gottes und die ganzen Segnungen kommen eben dazu rechtlich zustande. Das müssen wir wissen und Römer Kapitel 10 sagt uns das eindringlich und deutlich, wie der Paulus schreibt, das Wort ist dir nahe, also das Wort des Evangeliums vom Kreuz, ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das Evangelium, das wir verkündigen, soll uns nahe sein und es soll in unserem Mund und in unserem Herzen sein. Und dann schreibt er weiter, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Diese bekannte Stelle, aber man soll sich die immer wieder mal ein bisschen vor Augen führen. Mit dem Mund Jesus zu bekennen, ist eine Sache, aber es soll auch ein Herzensglaube sein. Also es gibt Leute, die beten heute mal das nach, was du ihnen sagst oder was sie lesen, mit einer Haltung, schauen wir mal, und ich glaube es eigentlich nicht, dann ist es nur ein Lippenbekenntnis. Also unser Glaubensbekenntnis soll ein Herzensglaubensbekenntnis sein. Denn mit dem Herzen heißt es, wird geglaubt. Das heißt, mit einer inneren Überzeugung soll geglaubt werden. Nicht nur so nach außen was vorspielen, damit der andere beruhigt ist. Also es geht nicht um den anderen, es geht immer um den, der glaubt und bekennt, der soll ja gerettet werden. Und dieses Bekennen zu Jesus, das fängt vielleicht ganz klein im Verborgenen an und das ist auch in Ordnung. Wenn jemand sein Lebensübergabegebet oder sein Bekenntnisgebet liest oder vorgesagt kriegt, also das ist so ganz geheim, weil er sich vielleicht noch nicht so recht traut, betet. Wenn es ehrlich ist, ist es super, ist es toll und dann hat es auch Auswirkungen und macht Sinn. Aber es soll eben nicht bei so einem verborgenen, im kleinen Bekenntnis bleiben. Das Bekenntnis soll sich dann schon auch einmal vor anderen Menschen zeigen oder zu hören sein. Die anderen Menschen sollen Zeugen sein von deinem Glauben und deinem Glaubensbekenntnis. Also dieses Bekenntnis zu Jesus soll eigentlich dann einmal ein öffentliches Bekenntnis werden. Vor Menschen, vor Glaubensgeschwistern dann oder auch in der Taufe, wenn man sich im Wasser taufen lässt, dann ist es ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Zu seinem Tod, zu seinem Begräbnis und zu seiner Auferstehung, weil in der Taufe machen wir das eigentlich so nach oder stimmen dem zu. Also meistens geschehen solche Glaubensbekenntnisse, so Bekehrungsbekenntnisse in christlichen, gemeindlichen, geschützten Bereichen. Das ist gut und das ist in Ordnung, denn viele Menschen tragen da Ängste und Scham mit und sie müssen erst das überwinden. Und die Freimütigkeit soll dann zunehmen. Solche Ängste müssen nach und nach abgebaut werden, müssen auch überwunden werden. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, als ich anfangs in so einen Hauskreis ging, was das für eine Überwindung war für mich, damals im Lobpreis die Hände zu heben. Es war irgendwie einfach ungewohnt und da kommst du einfach blöd vor. Oder als ich das erste Mal in so eine Gemeinde hingefahren bin, wurde ich eingeladen und ich fahre dort den Parkplatz rein und sehe durchs Fenster, weil die haben schon angefangen gehabt, die Leute mit erhobenen Händen da drin im Lobpreis. Ich kannte das so nicht. Dann habe ich einfach den Gang wieder reingelegt, bin wieder nach Hause gefahren. Aber erst beim nächsten Mal das angepackt. So war das damals, ja. Und es ist trotzdem, was daraus geworden ist. Wenn der Heilige Geist an jemanden zieht, dann gibt er mehrere Chancen. Und beim nächsten Mal bin ich dann schon rein in diese Gemeinde, in diesen Gottesdienst. War damals noch Sonntagnachmittag, so in so einem kleinen Raum. Aber es war einfach gut. Jetzt komme ich zu einer Bibelstelle, Matthäus 10, 32 und auch Lukas 12, 8, die Parallelstelle dazu. Dieses Bekennen vor Menschen, es soll sich ja nicht bloß in christlichen Kreisen begrenzen, sondern es soll auch dann so weitergehen, dass man sich vor anderen Menschen, vor Ungläubigen auch zu Jesus bekennt. Und Jesus hat da zwei Aussagen getätigt, die müssen wir uns mal ein bisschen zu Gemüte führen, weil das bringt uns was, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Also Matthäus 10, 32 erstmal. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Also es ist eine Verheißung mit angefügt an dieses Bekennen vor den Menschen. Und das heißt hier, dass Jesus sich auch zu dir bekennt vor seinem himmlischen Vater. Und im Lukas 12, 8 sagt er, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Also Jesus bekennt sich vor dem Vater und er bekennt sich auch vor den Engeln zu dir. Und es ist eigentlich, wie kann man so schön neudeutsch sagen, eine Win-Win-Situation. Wenn du dich zu Jesus bekennst, dann wird sein wunderbares Evangelium weitergetragen und gleichzeitig bekennt sich Jesus zu dir und ein Segen wird auf dich kommen und die Engel werden für dich tätig werden. Aber du musst immer daran denken, der Erste, der was getan hat, war immer Jesus. Er hat sich zuerst zu dir gestellt, als er für dich oder an deiner Stelle am Kreuz hing. Für deine Sünden hing er am Kreuz. Er hat sich zuerst zu dir bekannt und hat das Opfer gebracht, damit du sündlos gerecht dargestellt werden kannst. Und jetzt, wenn du dich vor den Menschen zu ihm bekennst, dann wird Jesus, der König, sich zu dir stellen, weil du dich zu ihm gestellt hast. Und er bekennt sich beim Vater und auch vor den Engeln Gottes zu dir. Beim Vater sozusagen als dein Hohepriester und sagt, wenn du gesündigt hast, himmlischer Vater, zum Beispiel, hier ist das Sündopferblut. Ich habe die Strafe bereits getragen. Ich habe den Tod auf mich genommen. Ich habe mein Blut für diesen Menschen, für dich geopfert. So stellt sich Jesus zum Beispiel als Hohepriester vor Gott zu dir und sagt einfach, deine Sünde ist bereits getilgt, sie ist gesöhnt, das Opfer ist vollbracht. Und das ist eine wunderbare Sache, weil wir sind halt einfach in diesem fleischlichen Leib immer wieder schwach und der eine oder andere begeht immer wieder mal eine Sache, die er hätte nicht tun sollen. Und dann stellt sich Jesus zu dir, weil du an ihn glaubst und weil du dich zu ihm bekannt hast. Oder er bekennt sich zu den Engeln, weil er Jesus auch der Herr der Heerscharen ist, so wird er genannt. Also er ist der Chef über die Engel und zu den Engeln bekennt er sich auch zu dir. Und er sendet die Engel los, um dir zu helfen, um dich aus der Not zu befreien, aus der Patsche rauszuhauen und sagt zu seinen Engeln, hey, dieser Glaubende hat sich vor den Menschen zu mir bekannt, rettet ihn, befreit ihn, schlagt seine Feinde in die Flucht. Nehmt eure Schwerter und schlagt die Dämonen in die Flucht, die jetzt gegen diese Glaubende gegangen sind. Das ist einfach eine wichtige Sache zu wissen. Und es gibt uns ein Stück mehr Mut oder Freimütigkeit, dass wir uns zu Jesus bekennen vor den Menschen. Da dürfen wir ruhig mutig sein, weil zu diesem Evangelium und zu Jesus zu bekennen, da gibt es nichts zu schämen. Also schämt euch nicht für das Evangelium. So wie es der Paulus auch gesagt hat in Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Dem Evangelium braucht man sich nicht schämen. Es ist etwas Besseres, als jemandem das Evangelium zu schenken, zu berichten, weiterzugeben. Etwas Besseres kann ihm nicht passieren. Manche meinen, wenn mir jetzt einer einen Tausender schenkt oder eine Million, ist ja egal, dann wäre es eine Riesensache. Es ist erbärmlich im Vergleich zum Evangelium. Weil wenn du ihm heute eine Million schenkst und morgen fährt in ein LKW platt, dann nützt ihm die ganze Million nichts. Aber das ewige Leben, wenn er nicht hat, dann hat er ein Problem. Und wenn er aber das ewige Leben hat, dann ist das mit dem LKW zwar tragisch, aber eigentlich auch wieder nicht, wenn er in der Herrlichkeit des Herrn ist. Also müssen wir da uns wieder ein bisschen an der Nase nehmen, uns dem Evangelium nicht schämen und das Evangelium weitergeben. Man dem verwässerten, dem falschen oder verlogenen Evangelium, das allgemein so in der Kirchenwelt verkündet wird, dem darf man sich vielleicht schon schämen. Also mir geht es da schon so. Also den komischen Jesus, den die Kirchen verkündet haben, mit dem will ich ja nichts zu tun haben. Aber mit dem Jesus, den uns die Bibel vermittelt hat und mit dem, was er getan hat, dieses Evangelium, dem braucht man sich wirklich nicht schämen, weil es ist Gottes Kraft dahinter, die Menschen zu erretten. Und diese blöde Menschenfurcht und diese falsche Scham, die sollen wir, müssen wir, dürfen wir auch überwinden. Paulus sagte mal in Timotheus, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung oder der Zucht. Und er sagt weiter, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner. Also wir sollen uns diesem Zeugnis, diesem Bericht von Jesus und dem Evangelium einfach nicht schämen. Und er sagt weiter, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Also es kann sein, dass das ein kleines bisschen ein Leiden auch mit sich bringt. Aber das Hervorragende, das dann dabei rauskommt, das überwiegt bei weitem. Immer musst du denken, der Herr steht bei Gott ein für mich, der Herr steht bei den Engeln ein für mich. Was soll mir eigentlich passieren? Und das ist wichtig zu wissen und das ist auch gut, wenn du das im Gebet vorbringst und sagst, Herr, ich habe mich zu dir bekannt, vor den Menschen, vor dem Menschen und hier und dort. Und jetzt geht es mir momentan nicht ganz so gut und ich bräuchte hier eine Gebetserhörung. Steh du einfach zu mir, sende deine Engel los nach deiner Verheißung. Ich glaube es, also das wäre so eine Form des Gebets, die uns da ein bisschen weiterbringt. Es kann passieren, dass man abgelehnt wird. Also du mit deinem Jesus, du mit deinem religiösen Zeug oder dass du verspottet wirst, das kann schon passieren, dass der eine oder andere dich dann meidet oder dass man dich verleumdet. Ich will da gar nichts beschönigen. Aber der Lohn, den der Herr dir da gibt, der wiegt es bei Weitem auf. Und der Herr schafft ja immer wieder Wege und Auswege. Und früher oder später wird der eine oder andere, der heute vielleicht über dich lacht, vor deiner Tür stehen und sagen, hey, tut mir leid, aber den Jesus, den du hast, den möchte ich auch. Weil ich sehe, in deinem Leben, da funktioniert es zum Beispiel. Das ist ein Beispiel, das muss ja nicht so sein, es kann auch wieder ganz anders sein. Aber es wird Frucht kommen, hundertprozentig. Der Lohn, den der Herr dazu gibt, wiegt alle Ablehnung und Verleumdung oder Spott auf. Ich sage immer, es gibt immer wieder mal einen Tag der Abrechnung. Es gibt immer wieder mal einen Tag, wo Schlussstrich gezogen wird, wo die einen den Lohn für ihre Spötterei bekommen, der nicht gut aussieht, und der andere den Lohn für seinen Mut, für seine Freimütigkeit, für seinen Glauben. Und wenn wir uns zum Glauben stellen, kannst du davon ausgehen, der Tag kommt immer wieder. Und der Lohn für dich wird groß sein. Jetzt gibt es da ein Beispiel im Johannesevangelium. Hätte ich gesagt Apostelgeschichte? Nein, Johannesevangelium. Da gab es einen blind geborenen Mann und den hat Jesus geheilt. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sind zu den Eltern dieses Mannes gegangen und wollten wissen, ob das jetzt so stimmt. Und die Eltern sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht, haben sie gesagt. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wir wissen es nicht. Und sie sagen, frag doch ihn, den Sohn. Er ist mündig, er wird für sich selbst reden können. Das haben seine Eltern gesagt. Wir hätten ein wunderbares Zeugnis abgeben können für Jesus, aber sie haben sich da ein bisschen zurückgezogen. Er fragt ihn doch selber so ungefähr. Und jetzt kommt die Auflösung, warum die so waren. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn selbst. Ein typisches Beispiel von Menschenfurcht. Und dann gehöre ich nicht mehr dazu. Damals war die Synagoge das Zentrum ihrer Stadt oder ihres Ortes. Da, wenn man nicht mehr dabei war, dann warst du mehr oder weniger ein Aussätziger. Und da hatten die Panik davor. Und darum haben sie Jesus nicht bezeugt. Sie haben da ein bisschen Schiss bekommen. Obwohl, müsste man sagen, wenn du ein Kind hast, oder ein Erwachsener ist immer noch ein Kind für ihre Eltern, der blind geboren wurde und jetzt sieht er, dass man sich da dann zurückzieht und ich weiß nicht so recht, wer das war, ist schon ein bisschen happig. Und der hat nämlich dann wieder hundertprozentig gesehen. Also das ist dann schon ein richtig dickes Wunder. Aber diese Angst, aus der Gesellschaft, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, die war einfach größer. Aber wenn man es unter den Strich betrachtet, haben sie ihr ewiges Leben aufs Spiel gesetzt. Es war eigentlich Unglaube pur. Und die Ungläubigen, sie werden heute das ewige Leben nicht erben. Also sehen wir, es macht schon, ja, es geht ins Eingemachte. Und so ist diese blöde Menschenfurcht ein großes Problem. Es ist Unglaube und Zweifel dahinter pur. Und die meisten Menschen wollen einfach so sein, wie all die anderen auch. Am besten nicht anecken. Aber ich sag dir, als Christ wirst du früher oder später anecken. Außer du bist ein ungläubiger Christ. Aber irgendwo wirst du anecken. Sonst stimmt etwas nicht mit dir oder mit dem Evangelium, das du verkündest oder weil du es nicht verkündest. Aber ich sag, schwimm nicht einfach mit der Mehrheit. Die Mehrheit hat noch nicht das Recht gepachtet, richtig zu liegen. Oft ist es die Minderheit, die richtig liegt. Und die Mehrheit läuft halt irgendjemanden hinterher, wo man sagt, na, der wird schon wissen. Da muss man sich die Gedanken machen, wo schwimmt denn diese Mehrheit hin? Also denk da einfach mal drüber nach. Jesus hat klipp und klar gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann sagt er, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Es ist eine harte Aussage, aber es ist absolut die Wahrheit. Gott hat den Menschen Gnade angeboten, so einfach, wie es nur irgendwie geht. Nicht irgendwelche Werke, nicht irgendwelche Leistungen, sondern einfach den Glauben an Jesus und das öffentliche Bekenntnis dazu. Das allein genügt, um ewiges Leben zu bekommen. Und das ist für viele so schwer. Lieber wollen sie irgendwelche Regeln einhalten und irgendwelche Menschengesetze und Vorschriften halten, bevor sie sich zu diesem Glauben an Jesus bekennen. Und das ist für mich unverständlich. Wir Christen, wir sollen uns nicht dem Evangelium schämen, denn durch das Evangelium wurden wir gerettet. Durch diese Botschaft vom Kreuz haben wir ewiges Leben bekommen. Da gibt es nichts zu schämen und da gibt es nichts, das ängstlich zu verleugnen. Oder sich denken, ja, wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt von Jesus rede? Das passt doch überhaupt gar nicht her, das passt da bloß in die Kirchen hinein oder so, denken manche. Aber nein, es gehört in die Herzen der Menschen, in die Ohren der Menschen, es gehört nicht in die Kirche hinein, es gehört zu den Menschen gebracht, das Evangelium. Und wenn du nicht mal drüber nachdenkst, wenn dir das Evangelium keiner gepredigt hätte, dann wärst du jetzt auch nicht gerettet, dann hättest du auch kein Evangelium gehört und hattest auch kein ewiges Leben und gingest auch irgendwann in die ewige Verdammnis. Puh, da wird einem ja ganz anders. Aber irgendwie haben manche Menschen dann sich doch überwunden und haben das Evangelium weitergegeben oder dir vielleicht mal ein Buch geschenkt. Also mir hat damals als erstes ein Kunde zwei Büchlein geschenkt, das war mein allererste. Und ein anderer hat mir dann das Evangelium ein bisschen näher gebracht. Da war ich auf einem Lackierseminar und der hat dann von Jesus erzählt, der Seminarleiter. So, das waren so die ersten Stupser in die richtige Richtung. Und so hat sich dann das entwickelt. Aber die hatten Mut und die hatten dieses Feuer, das Evangelium zu erzählen, weiterzugeben, von Gebetserhörungen zu berichten, was sich verändert hat, nachdem sie Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Ja, und das macht dann doch neugierig. Obwohl ich so ein mehr so erzkatholischer junger Mann war damals, alles so mitgemacht in der Kirche, im Kirchenchor dabei gewesen und so weiter. Aber das war eine tote Kirche und kein lebendiges Evangelium. Und dann sucht man doch noch mehr. Also wenn die Leute damals geschwiegen hätten, wäre ich heute nicht gerettet, wäre ich immer noch verloren. könnt ihr euch nicht von der Bibel erzählen. Ihr werdet vielleicht auch noch verloren, ich weiß es ja nicht. Aber das kann uns dann einfach egal sein, weil um uns herum sind ja so viele Leute, die sind auch verloren. Okay, es gibt ganz viele und das ist dann oft mal frustrierend. Die wollen es einfach nicht hören. Solche gibt es leider auch. Das ist, mit dem muss man leben. Da muss man einfach sagen, okay, ich habe es versucht. Ich habe versucht, das Evangelium rüberzubringen, das Thema anzuschneiden. Du merkst, er hat überhaupt nicht reagiert drauf. Da musst du es momentan einfach so stehen lassen. Aber du hast deinen Teil schon mal getan. Vielleicht kommt da irgendwann eine andere Gelegenheit. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens, schreibt Hebräer Kapitel 10, Vers 39. Also wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir gehören zu denen, die dem Evangelium Glauben schenken, die an Jesus glauben und seinen Tod, seine Auferstehung. Und wir sind auch die, die das weitergeben. Das ist wichtig und das dürfen wir tun. Und jetzt mal ein bisschen ganz praktisch. Wenn du sagst, okay, da muss ich jetzt wieder einmal ein bisschen Gas geben, dann nicht mit der Brechstange, sondern erst einmal, was muss ich überhaupt wissen? Was muss ich überhaupt weitergeben? Die grundlegenden Dinge des Evangeliums, das ist einmal das, was du eigentlich wissen solltest. Und ein paar so grundlegende Aussagen, wie eben vorhin in Römer Kapitel 10, dass man glauben und bekennen soll, dass man damit gerettet wird. Den Sendungsbefehl, Markus 16 war es, glaube ich, das soll man ein bisschen so wissen und einfach wissen, dass Gnade die Sache ist. Gott liebt die Menschen, Gott gibt Gnade und durch den Glauben an Jesus kann man diese Gnade auch empfangen. Also viele erzählen ganz viel religiösen Schrott, erzählen von Geboten, die sie halten müssen und was sie die anderen alle so furchtbare Sünder sind, wenn sie da eine Buße tun und wenn sie nicht was weiß ich, was alles tun. Der religiöse Schrott rettet die Leute nicht. Das einfache, klare Evangelium der Gnade Gottes durch Jesus Christus, das ist es, das rettet. Das ist es, was die Menschen hören wollen. Das soll man wissen und das soll man weitergeben. Und da können wir Gelegenheiten immer wieder nutzen. Aber ein Stück Weisheit gehört einfach dazu. Also manchmal ist es besser, du bezeugst Jesus einer einzelnen Person, weil die vom Typ her so ist, der will lieber mit dir alleine sprechen, damit der andere nichts mitkriegt, das kann sein. Andere wiederum, die machen es lieber in einer Gruppe, halten sich zurück, aber hören ganz genau zu. Man kann das nicht irgendwie pauschalisieren. Aber du kannst beten dafür, du kannst dann schauen, wie es am besten funktioniert. Also gibt es dann viele Unterschiede, wie man es machen soll. Man kann nicht eine Pauschalsache da festlegen. Die Menschen sind unterschiedlich, die Hörer, die Prediger, alle sind unterschiedlich. Aber dafür haben wir den Heiligen Geist und wenn wir da ein bisschen Gespür entwickeln, dann klappt es dann schon. Und perfekt muss es ja nicht sein, weil wenn du meinst, du musst erst das perfekt auswendig können, dann funktioniert es ja auch wieder nicht so. Ein weiterer Punkt ist, lass dich dabei nicht auf irgendein Streitgespräch ein. Wenn du merkst, der Gegenüber, der geht jetzt auf Konfrontation, der will eigentlich nichts wissen von dir, der will höchstens mit dir streiten oder sein Wissen und seine Schlauheit dir überstülpen, dann brich's lieber ab, dann geh wieder raus aus diesem Gespräch. Das bringt nichts. Und wenn man versucht, dich zu provozieren, dann schon gleich gar nicht. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich kann mich erinnern, ganz früher an einen alten Freund, der hat dann im Pilzpub evangelisiert, nachdem er schon einige Pilzintus hatte und dann kam sonst nichts raus wie Streitgespräche und irgendwann gab es dann sogar mal eine Schlägerei wegen Jesus, wegen dem Evangelium, eine Schlägerei. Da sehen wir, das ist natürlich total am Ziel vorbei. Das passt nicht in die ganze Sache hinein. Da ist es besser, man schweigt lieber. Dann veränderst dein Thema auf irgendwas anderes, ist besser, als wie hier dann zu streiten. Und diskutiere auch nicht so sehr über Randthemen wie Offenbarung, da sind auch manche ganz heiß drauf, Themen Offenbarung und Weltuntergang und das ganze Zeug. Das hat nichts mit Evangelium, das zur Errettung führt, zu tun. Das soll man außen vor lassen. Oder so viel alttestamentliche Dinge, das passt nicht in das Bild, in den Bund, den wir jetzt haben. Wirklich, es ist einfach die zentrale Botschaft der Gnade Gottes, die durch Jesus offenbart worden ist. Und nur die Er kann auch die Menschen erretten. Nur die kann die Herzen der Menschen auftun. Alles andere baut nur größere Mauern auf. Und es nützt auch nichts, wenn du dein Bibelwissen denen überstülpst und du vielleicht stolz bist, wie viel dass du jetzt aus der Bibel weißt und zitieren kannst und mitteilen kannst und du erschlägst den anderen mit deinem Bibelwissen. Das ist auch nicht das Richtige. Also gib ihm einfach Liebe und der Wahrheit in aller Ruhe, stückchenweise. Manche vertragen nicht gleich ein festes Menü, sondern die brauchen erst einmal ein paar kleine Brocken und dass sie was zum Nachdenken haben. Und wenn es Frucht bringt, dann kommen die und fragen nach, wie ist das gemeint oder was hast du letztes Mal gesagt? Und schon bist du wieder beim Thema. Das macht es eigentlich aus. Also wie gesagt, Streitgespräche meiden, dein Bibelwissen den Leuten nicht überstülpen, sonst wirst du tatsächlich und zu Recht zu einem religiösen Spinner abgestempelt. Dann bist du selber schuld, da musst du ein bisschen mehr Weisheit bekommen. Aber grundsätzlich ist es gut, das Evangelium von Jesus weiterzuerzählen. Die Bibel nennt es oft Predigen. Heutzutage versteht man unter Predigen, wenn der Pfarrer in der Kirche eine Predigt hält oder der Pastor in der Gemeinde eine Predigt hält oder in einem Hauskreis. Aber Predigen heißt einfach weitersagen, mitteilen. Und so sagt auch der Paulus im 2. Timotheus 4,2, predige das Wort. Er meint er wieder das Evangelium von Jesus. Steh bereit zu gelegenen und zu ungelegenen Zeit. Also der Auftrag von Paulus an Timotheus ist, dass er bereit ist, zur gelegenen und auch zur ungelegenen Zeit das Wort zu predigen, das Evangelium weiterzugeben, den Dienst eines Evangelisten zu tun. Und jeder Christ ist ein Stück weit Evangelist, aber nicht zu verwechseln mit dem Dienst des Evangelisten. Aber in deinem Bekanntenkreis, in deinem Umfeld, bist du ein Stück weit ein Evangelist. Und Paulus sagt auch, dass die Kolosser, dass sie beten sollen für ihn, dass Gott ihm eine Tür des Wortes auftut. Und das ist auch noch sowas, dass wir beten dafür erst einmal, dass der Herr uns die Menschen über den Weg führt, die bereit sind, und dass der Herr uns Türen auftut, zu den Herzen der Menschen, ihnen das Evangelium zu predigen. Dann bist du ein bisschen effektiver. Wenn es die richtige Person zur richtigen Zeit erwischt, dann kann dieser Same hineinfallen in das Herz. An anderer Zeit ist vielleicht die Mauer schon wieder hochgezogen. Und dann macht es Sinn, wenn wir beten und uns führen lassen und dann aber auch freimütig das Evangelium weitergeben. Und dann sagt er, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. Also es ist ein Wort der Gnade. Und mit Salz gewürzt, das heißt, dass es auch schon eine klipp und klare Botschaft sein muss. Und man soll halt wissen, was es ist, das Evangelium. Darum schreibt er hier, sollt wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. Leute haben Fragen und du sollst ein bisschen Bescheid wissen, was darüber zu sagen ist. Wenn Fragen kommen, zum Beispiel, ja, und wie ist es bei euch mit Maria, Mutter Gottes und dem Zeug? Das kommt meistens, diese Frage, da musst du einfach klipp und klar wissen, dass Maria zum Beispiel hat Jesus geboren, war ein Mensch, musste auch gerettet werden, war halt auserwählt von Gott und das war es eigentlich. Aber sie ist nicht der Gottesersatz und sie ist nicht eine Mittlerin zwischen Gott und den Menschen, weil da ist Jesus auf diesen Platz gesetzt worden. Und er sagt auch, der Paulus zu den Kolossern wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Also die draußen sind die, die nicht in der Gemeinde sind, die Ungläubigen. Da soll man mit Weisheit umgehen und die gelegene Zeit soll man ausnutzen. Wenn es passt, erzähle. Wenn es nicht so passt, dann mach dir auch nicht ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt nichts gesagt hast. Also das musst du auch mit einkalkulieren, dass nicht immer dran ist. Gut, aber nicht nur Worte sind ein Bekenntnis zu Jesus oder ein Zeugnis für Jesus, sondern auch deine Werke oder besser gesagt dein Lebensstil. Dein Lebensstil kann oft ein besseres Zeugnis sein als deine ganzen vielen Worte. Wenn das nicht übereinstimmt, dein Lebensstil mit dem, was du den Leuten versuchst zu predigen, dann wirkst du unglaubwürdig, dann funktioniert das nicht. Also sei du mit deinem Lebensstil ein lebender Mensch, ein friedlicher Mensch, ein freundlicher Mensch, auch ein weiser Mensch, dann ist das ein ganz gutes Zeugnis für die Welt, für die Menschen um dich herum, die dich kennen. Ist oft mehr wert als ganz viele Worte. Also dein Leben soll zumindest deine Worte bestätigen. Das muss einfach zusammenpassen. Sonst macht es einfach unglaubwürdig. wenn Eifersucht in deinem Leben ist oder Zorn, Hass, böses Reden, wenn du ganz recht ein stolzer Mensch bist oder manche in einer Hurerei leben oder jedes Wochenende sich die Birne vollkippen, dann ist das einfach nicht ein Zeugnis für die anderen und für Jesus. Das passt dann einfach nicht. Oder wenn du jeden perversen Witz weitererzählst, den man dir in der Arbeit erzählt hat, das passt dann nicht mehr zu einem Christen. Das ist nicht in Ordnung. Ich sage, ich habe nichts gegen einen lustigen Witz, aber nicht jeder Witz ist passend für einen Christen. Da fällt mir gerade ein, ja, am Sonntag habe ich auch in den Gottesdienst ein bisschen reingehört, da habe ich auch einen Witz gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, den Witz von dem Pastor oder Pfarrer und dem Taxifahrer, die da in den Himmel gekommen sind und sind eingeteilt worden und jeder hat seinen Platz zugewiesen bekommen. Und der Taxifahrer hat das besonders tolle Kleidung bekommen und durfte ganz vorne sitzen. Und der Pastor ist so im hinteren Drittel gesessen und überhaupt nichts Besonderes. Und dann hat sich der Pastor dann nach einer Zeit doch einmal bei Gott beschwert, weil er jetzt da so weit hinten sitzt und der Taxifahrer da, der sitzt da so weit vorn und ist so geehrt worden. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, naja, bei deinen Predigten, da sind die Leute immer eingeschlafen. Aber beim Taxifahrer, mit dem, wenn sie mitgefahren sind, dann haben die angefangen zu beten. Darum hat der einen besseren Platz bekommen. Das sind Witze, die kann man erzählen. Das sind einmal ganz lustig. Aber jeden anderen Zeug braucht man nicht. Okay, also, wenn du dein Leben so in den Griff hast, dass das ein Zeugnis ist, wenn es zusammenpasst mit dem, was das Evangelium aussagt, dann ist das super. Also, wie gesagt, wenn sich jemand jede Woche die Birne voll säuft oder an irgendwelchen Betrügereien zum Beispiel beteiligt ist oder in weltlicher Gesellschaft dann Jesus verleugnet, so wie der Petrus, ich kenne ihn nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Was, in den Hauskreis? Nein, ich gehe nicht in den Hauskreis, das gehört da nicht dazu. Dann hat man Jesus verleugnet und das ist halt dann auch nicht optimal gut für dich. Das heißt nämlich, dann wird auch Jesus dich verleugnen, wenn es drauf ankommt. Ich habe vorher nur einen Teil von Matthäus 10 gelesen und von Lukas 12. Wenn man den nächsten Verse nimmt, dann schreibt Jesus, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder wer mich aber vor den Menschen verleugnen haben wird, der wird von den Engeln Gottes verleugnet werden. Also das ist dann die Kehrseite der Medaille. Also hab wirklich Mut, dich zu Jesus zu bekennen, auch vor weltlichen Menschen. Und vor allem auch mit deinem Lebensstil. Und wenn der nicht passt, dann verändere deinen Lebensstil. Das ist ein Teil, den du einfach auch zu tun hast. Du sollst mit dem, was du in deinem Leben tust und besitzt, irgendwo ein Stück weit Jesus die Ehre geben. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir können auch nicht perfekt sein, sonst bräuchte man ja keine Gnade. Aber zumindest soll man in diese Richtung arbeiten. Es soll dein Lebensstil auch widerspiegeln, dass du ein Christ bist und dass der Segen des Herrn auf dir ist und dass du nicht bloß irgendein so ein religiöser Dampfplauderer bist. Ich nenne es immer einen Dampfplauderer. Er redet recht viel, aber nichts dahinter. Das passt dann einfach nicht. Aber du kannst dann erzählen von dem, was Jesus für dich getan hat, von Gebetserhörungen, von Heilungen, von Segnungen. Da kannst du doch einfach mal kurz was erzählen. Es ist ja nichts Schlimmes dabei. Ne? Aber es soll ja schon ein Zeugnis sein, wo man sagen muss, ja, okay, da hat Gott eingegriffen, das ist jetzt nicht irgendwas, das hätte ja im Normalfall auch so passieren können. Also man muss das dann schon ein bisschen so rüberbringen, dass wirklich Gottes Eingreifen es war. Wie gesagt, die Menschenfurcht ist ein großes Problem und da steckt der Satan dahinter, hinter solchen Dingen. Also lass dich nicht von Satan durch seine Drohungen oder durch schlechte Umstände mundtot machen. Es ist seine Absicht, Christen mundtot zu machen. Es ist seine Absicht, dass Christen sich nur in so einer kleinen Gruppe ein bisschen treffen. Da wo, ich habe früher mal einer immer gesagt, wo die Mercedes-Verkäufer sich untereinander die Mercedes verkaufen, aber nicht nach draußen gehen. Weißt du, wie ich es meine? Wir sollen dann schon auch nach außen gehen mit diesem Evangelium. Und man muss sich da immer selber an der Nase fassen. Mir geht es da auch so. So im christlichen Kreis ist alles ganz einfach, mit anderen Leuten darüber zu reden, wo man noch nicht recht weiß, wie reagiert der, oder du weißt vielleicht, der reagiert nicht so. Es ist ein bisschen schwieriger. Ich denke, am Anfang meines Glaubenslebens hatte ich noch mehr Freimütigkeit, da haben sich dann auch viel mehr Leute bekehrt wie jetzt. Und da muss ich mich dann schon immer wieder mal ein bisschen an der Nase nehmen. Dafür habe ich auch mein kleines Büchlein geschrieben, dass man dann den einen oder anderen was zu geben hat, wo er es nachlesen kann, wo das Evangelium klar und deutlich in kürzester Form drinsteht. Nicht aufdringlich, aber doch klar. Und es war eigentlich der Hintergrund, dass man einfach da was hat, was nicht ein religiöses Traktat ist und nicht ein dickes Buch, da wo man schon 10 Tage dran lesen muss. Eine einfache, klare Botschaft. Und so dafür ist dieses Büchlein einfach auch gedacht. Okay, das ist eine ganz praktische Möglichkeit, aber es ist natürlich nicht die einzige. Ein persönliches Gespräch ist immer sehr viel wert, aber eben gesagt, wenn derjenige Interesse hat und man gibt ihm dann ein Büchlein mit, dann kann er das nochmal zu Hause in aller Ruhe, in einer Atmosphäre, wo nicht gleich jeder zusieht, einfach lesen. Und der Heilige Geist tut sein Werk dazu und Menschen bekehren sich im Kämmerlein. Sie beten das Lebensübergabegebet, der Heilige Geist fängt an, mit ihnen zu arbeiten. Sie kommen in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Sie beten dieses Gebet vielleicht dann auch vor Zeugen noch einmal und sie werden immer mutiger und freimütiger für das Evangelium und so ist einfach das der Weg. Also sei du und ich, sind wir mutige Zeugen Jesu, lassen wir uns nicht mundtot machen, lassen wir uns nicht von Menschenfurcht bestimmen, sondern vom Evangelium, von Gottes Kraft und ich möchte weder mich noch euch damit unter Druck setzen, weil es wäre kontraproduktiv. Aber ich möchte uns alle damit ermutigen. Also bete um Gelegenheiten, Jesus zu bezeugen, dem Evangelium ein Zeugnis zu sein. Sieh, dass dein Lebensstil einigermaßen in Ordnung ist, sodass man nicht kritisiert wird und die anderen sagen, du möchtest der Christ sein und machst dies und machst jenes. Wir haben viel Freimütigkeit. Aber manche Dinge macht Sinn, wenn wir es nicht tun, um des Zeugnisses willen. Wie gesagt, Gebetserhörungen, wenn du hast, oder irgendwelche Heilungen oder Wunder oder Dinge, wo es im Natürlichen unmöglich ist, das weiterzugeben, ist immer eine gute Sache. Es gibt auch gute Internetseiten, wie das Wunder heute zum Beispiel. Da berichten Menschen immer so in halben Stunden Teil über ein Wunder oder über Bekehrungserlebnis. Das ist ja prima. Damals, als wir angefangen haben, zum Glauben zu kommen, da gab es da die Christen im Beruf. Da hat es noch geheißen, Geschäftsleute des vollen Evangeliums, wo einmal im Monat in einer Gastwirtschaft oder irgendwo ein Vortrag gehalten wurde, wie Leute zum Glauben gekommen sind, was Jesus getan hat, einfach so ein Zeugnisbericht. Und es war eine richtig gute Sache damals. Also dort wurde ein einfaches, wunderbares Evangelium bezeugt und Menschen kommen zum Glauben, wenn das passiert. Also irgendwann wird jeder Mensch Jesus als Herrn bekennen müssen. Entweder freiwillig durch den Glauben oder vor Gericht, wenn er gerichtet wird, im letzten Gericht. Und dann wird er bekennen müssen, ob er will oder nicht. Und jedes Knie muss sich Jesus beugen und jede Zunge, heißt es, muss Jesus Christus als Herrn bekennen. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Aber wir tun es freiwillig, wir bekennen uns zu Jesus. Wir halten an dem Bekenntnis fest, wie auch Hebräerbrief 10,23 sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und die Verheißung dieses Bekenntnisses ist das ewige Leben. Und das musst du einfach als wichtigsten Punkt sehen. Also das Evangelium schenkt dir ewiges Leben. Es schenkt dir auch Segnungen in dieser Welt. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das ist gut und das ist schön und das ist für uns alles da. Aber im Vergleich zu dem ewigen Leben ist es wenig. Du weißt ja nicht, es kann im nächsten Jahr dein Leben zu Ende sein auf der Erde. Das weißt du ja nicht. Es geht zwar nicht davon aus, aber das ewige Leben geht ja nicht zu Ende. Und darum ist das Evangelium so wertvoll. Also sei mutig, gib anderen auch die Chance. Sie brauchen es. Es ist oft schwierig mit Menschen, die in religiösen Kirchen oder Gemeinschaften stecken, weil sie meinen, das passt eh alles so. Da ist es oft schwierig. Aber ein kleiner Anhaltspunkt ist es immer wieder, auf Jesus hinzuweisen. Wenn ich bedenke, ich oder auch meine Frau, wir waren alle in dem katholischen System verstrickt. Auch wir kamen heraus, auch uns hat der Herr herausgeholt. Man kann nicht sagen, wer da drin steckt, der kommt nicht raus. Nein, das stimmt nicht. Wenn der Herr ein passendes Herz findet und das Same des Wortes hineinfallen kann, dann wird auch was draus. Okay, und dann sagt uns auch noch die Bibel, dass wir Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen sollen. Und das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hebräer 13, 15. Und das deutet auf Lobpreis hin und das ist das, was wir jetzt tun werden. Also ein Opfer des Lobes werden wir ihm bringen und die Lippen, unsere Lippen werden seinen Namen dabei bekennen. Das ist das Wichtigste beim Lobpreis, dass wir Lieder singen, die vom Text her passen. Weil es gibt auch viele religiöse Lieder, die aber vom Text her ein bisschen, zweideutig zu sehen sind. Und ich will da schon immer ein bisschen darauf achten, dass wir Lieder singen, wo der Text entsprechend ist, dass es nicht religiöses Zeug ist, sondern dass es zusammenpasst mit dem, was die Bibel sagt, weil unsere Gesänge sind Bekenntnisse. Und wenn wir da das Falsche singen, dann machen wir falsche Bekenntnisse und das würde uns nur Schaden bringen. Okay. Danke, Jesus. Dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein ist das Königreich. Du sitzt auf dem Thron, du regierst. Danke, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus, und wir bekennen deinen Namen, den Namen unseres Herrn Jesus, der über allen Namen steht. Halleluja. Jesus regiert. Lasst uns Jesus feiern. König Jesus, du bist mächtig, Jesus. Du bist mächtig zu suchen, zu finden, zu retten. Danke, Jesus, und wir sagen, Jesus, hier sind wir. Gebrauche uns, Herr, als deine Botschafter. Als Botschafter des Evangeliums, als Botschafter der guten Nachricht, als Botschafter der besten Nachricht für diese Menschen um uns herum. Führe uns in Gelegenheiten, Herr. Öffne die Herzen der Menschen, dass sie hören wollen, dass sie annehmen können, dass sie aufnehmen können, dass sie erlöst werden können durch die Gnade, Jesus. Durch deine Gnade des Evangeliums. Gib uns, Herr, Gelegenheiten. Führe uns in Gelegenheiten. Halleluja. Gib uns Freimütigkeit, Jesus. Setz uns frei von der Menschenfurcht, von all diesen falschen Gedankengängen, die uns der Feind eingeschleust hat. Danke, Jesus. Halleluja. Dein Erbarmen ist gekommen über uns. Du hast uns neu gemacht, Jesus. Du hast uns erlöst. Du hast uns gesucht und du hast uns gefunden. Wir preisen dich, Jesus, obwohl wir durch die Sünde den Tod verdient haben, so sind wir noch freigesprochen von der Sünde und vom Tod und von Mangel und von Armut und von Krankheit und von Gebrechen. Du hast uns frei gemacht und wir preisen dich, Jesus. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt anfängst, freizusetzen, dass du anfängst, dieses Joch der Menschenfurcht zu zerschmettern, zu zerbrechen, zu zerstören, wegzutun. Menschenfurcht, Scheu, weg von jedem Einzelnen von uns. Weg, dieses Joch wird zerschmettert, gerade jetzt. Seid freigesetzt in Jesu Namen. Seid freigesetzt in Jesu Namen. Menschenfurcht ist ein fremdes Joch. Menschenfurcht hat in christlichen Kreisen keinen Raum. Es ist beseitigt. Das Evangelium ist die Wahrheit. Wir schämen uns dem Evangelium nicht. Halleluja. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil ihrem Glaubenden. Halleluja. Wir schämen uns dem Evangelium nicht. Wir sind freigesetzt. Freigesetzt in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Jetzt, gerade jetzt. Der Heilige Geist dreht in den euren Herzen. In unseren Herzen, Heiliger Geist, dreht an Knöpfen. Ich sehe es von meinem geistlichen Auge, wie der Heilige Geist an einer Stellschraube dreht. Halleluja, es gibt Stellschrauben in den Herzen der Menschen. Und der Heilige Geist ist der, der drehen kann, der einstellen kann, der neu justieren kann. Und ich danke, Heiliger Geist, dass du das Werk tust, dass du neu justierst. Gerade jetzt. Es bricht durch. Es wird mehr. Es wird stärker. In Jesu Namen. Es wird immer stärker, bis es durchbricht, bis die Blockade bricht, bis diese Blende da durchbricht. Freiheit rufe ich aus. Freiheit, den Lichtglanz des Evangeliums, schaffe Freiheit in Jesu Namen. Freiheit in unseren Herzen. Ehre sei dem Lamm Gottes. Ehre sei Gott. Ehre sei Jesus, dem der das Evangelium gegeben hat. Ehre sei Gott, der das Lamm Gottes geopfert hat. Du hast einen Retter gesandt, du hast einen Retter auf die Erde gesandt. Menschen zu erlösen, Menschen zu retten. Feuer, Feuer, göttliches Feuer, himmlisches Feuer. Jesus heißt es, ist gekommen, die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Und jetzt wird das Werk der Menschenfurcht zerstört. Die Blockaden des Evangeliums zerstört. Dass es wieder sichtbar wird. Dass es strahlt, dass es glänzt. Und bestätigt wird in Kraftwirkungen mit Zeichen und Wundern und Machttaten. Mit Heilungen und Segnungen in allen Bereichen. Das Evangelium wird wieder gesehen. Das wahre Evangelium wird wieder gesehen. Es offenbart sich wieder. Es wird bestätigt in Kraft der Zeichen und Wunder. Voller Herrlichkeit und Kraft. Voller Gnade und Liebe ist das Evangelium. Danke, Jesus. Und ich setze uns heute alle frei von jeglichen religiösen Zeug, das uns an uns dran klebt. Es wird jetzt weggetan. Das ganze religiöse Muster wird weggeblasen, weggewaschen. Weggewaschen in der Kraft des Blutes Jesu. Das ganze religiöse Zeug weg. Das klare, einfache, reine Evangelium freigesetzt. Der einfache Herzensglaube freigesetzt. Jesus, und ich danke dir, dass du dich zu uns bekennst, weil wir uns zu dir bekennen, Jesus. Du bekennst dich zu uns beim Vater und du bekennst dich zu uns vor den himmlischen Engeln, dass du sie aussendest, uns zum Dienst, zur Rettung, zur Befreiung und zum Segen. Danke, Heiliger Geist, dass du es bist, der alles koordiniert. Du bist die Hand Gottes. Du managst das Ganze. Danke, Heiliger Geist, du managst das Ganze. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei Gott.